Wir lesen heute den zweiten Abschnitt aus dem Propheten Sacharja, und zwar im Kapitel 1 ab Vers 7. Am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechjas, des Sohnes Iddos. Ich schaute des Nachts und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt, und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren, und hinter ihm waren rote, hellrote und weiße Pferde. Und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir sind auf Erden umhergezogen, und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, Herr der Herrscharen, wie lange willst du dich nicht über Jerusalem und die Städte Judas erbarmen, die du verwünscht hast diese 70 Jahre? Und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, gütige Worte, tröstliche Worte. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, rufe aus, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion. Und mit großem Zorn zürne ich über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, da haben sie zum Unheil geholfen. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt, mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und die Messschnur soll über Jerusalem ausgespannt sein. Rufe weiter aus, so spricht der Herr der Herrscharen, meine Städte sollen noch überfließen von Gutem, und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Zunächst, wie gewohnt, würde ich noch mal was zu dem Rahmen sagen, den sich unser heutiger Abschnitt bewegt. Was fällt auf? Fällt jemandem was auf?
Ich habe schon angezeigt.
Bitte?
Am 24. Tag im 11. Monat.
Es wird eine Zeit angegeben, ja. Welche?
Im Monat Schäber.
Ja. Da wir uns ja mit den jüdischen Monaten so gut auskennen, sind wir da natürlich ganz gut. Nein.
Er spricht von den 70 Jahren.
Das kommt noch, ja, das kommt noch. Aber der Zeitrahmen, in dem sich das Reden Gottes abspielt, ihr erinnert euch, Haggai und Sacharja sind zwei Propheten, die Gott parallel sendet. Und die erste Botschaft des Sacharja entspricht dem, was Gott durch den Propheten Haggai gesagt hatte, nämlich umzukehren zu Gott, sich ganz auf ihn einzulassen, seine Sachen vor die persönlichen zu stellen. Und es kommt auch zeitlich zwischen den Dienst des Haggai. Das erste Reden Gottes zu Sacharja im 8. Monat im 2. Jahr des Darius fällt genau zwischen das Reden Gottes zu Haggai im 7. Monat, das lesen wir Kapitel, also Haggai 2, Vers 1, und im 9. Monat, Vers 10. Und im 11. Monat redet er wieder durch Sacharja. Und mir fällt eine Sache auf, es gibt was Besonderes. Nämlich, ja. Im 9. Monat natürlich. Und dann wartet Gott 2 Monate, bis er wieder redet. Er kann sich das leisten. Erinnert euch beim letzten Mal, es gibt keine Gesetzmäßigkeit, dass Gott dann reden muss, wenn wir das gerne hätten. Und doch gibt es eine gewisse Gesetzmäßigkeit, Zumindest behaupte ich das heute. Und zwar ist auffällig, dass Gott in unterschiedlichen Monaten mehrmals am 24. geredet hat. Nun kann man sagen, Zufall. Ich sage, es gibt spezielle Tage, die sind anders als andere. Wir kennen das in der Regel von der negativen Seite her. Auf der halben Welt, bei weitem nicht auf der ganzen, aber hier im europäischen und im nordamerikanischen Raum, fürchtet man sich vor dem 13. Ich weiß, das hat... Na, nicht nur vor dem, nicht am Freitag. Man fürchtet die 13 an sich. Das ist selten ein Hotel, was die Zimmernummer 13 führt. Man sagt, es ist ein Unglücksfall. Warum eigentlich? Ja, natürlich Aberglaube. Aber das hat einen biblischen Hintergrund. Natürlich. Jesus und die 12 Jünger sind zusammen 13 und der einer von euch wird mich überliefern. Das ist der 13. Das, so geht das. Das ist einfach nur, dass man das mal weiß. Wir sagen alle schnell Aberglauben, natürlich Aberglauben. Und es wird ausdrücklich die Zahlendeuterei zu den Dingen gerechnet, die untersagt sind. Aber diesen Hintergrund hat das. Man möchte nicht der 13. sein. Der eine, der verworfen wird. Und es gibt besondere Tage. Natürlich. Und zwar hat das damit zu tun, dass in einem Teil der Sprachen, in der lateinischen Sprache zum Beispiel auch, aber eben auch in der hebräischen Sprache, es neben den Buchstaben keine Ziffern gibt. Das ist eine arabische Erfindung. Sondern Buchstaben haben gleichzeitig einen bestimmten Wert als Zahl. Das I ist die 1. Und die 2? Das doppelte I, ganz genau. Das U oder V, die 5. Und das, natürlich, das sind die, das ist die lateinische, na, sage ich doch. Ja, natürlich. Das sind ja Buchstaben, die den Wert von Zahlen haben gleichzeitig. Ja, das X, die 10. Dann geht das weiter. L die 50, C die 100, M die 1000, eins habe ich vergessen, D 500. Das sind also Sachen, dass die dass bestimmten Zahlen oder bestimmten Buchstaben, also in Wert beigemessen wird und daraus hat sich wiederum ein ganzer Zweig an Aberglauben entwickelt, nämlich die Zahlenmystik. Die weit in die christliche Szene hineingegangen ist. Man versucht mit Berechnungen bestimmte Dinge vorherzusagen, also eine Pseudoprophetie, man kann auch sagen, eine Wahrsagerei hat sich daraus entwickelt. Mittels spezieller Berechnungen bestimmte Ereignisse vorherzusagen. Hier fällt aber auf, dass Gott zumindest bei diesen beiden Propheten auffällig oft am 24. des Monats geredet hat. Warum? Müssen wir jetzt immer am 24. besonders wachsam sein, ob Gott zu uns spricht, oder? Er redet, wann er will. Er redet, wann er will. Und er kann sich mehrmals denselben Tag aussuchen. Und er kann mehrmals an einem Tag verschiedene Dinge sagen. Das hatten wir gerade beim letzten Mal. Er redet zu Haggai an einem Tag zwei ganz unterschiedliche Botschaften. Auch das gibt es. Gott ist souverän in seinem Reden Und wir hüten uns klugerweise, Gesetzmäßigkeiten abzuleiten, wenn es bestimmte Häufungen gibt. Es geht nicht darum, dass wir sagen, also wir müssen an bestimmten Dingen besonders wachsam sein, vielleicht hätte er nur sonntags oder für die Juden nur am Sabbat oder irgendwelche Dinge oder zum Geburtstag oder wie es dann wirklich in die Wahrsagerei geht, in den heiligen Nächten zwischen Weihnachten und Neujahr. So gibt es viele solche Spielereien und viele Gefährdungen, wenn wir auf äußere Sachen eingehen, wenn es eigentlich um Inhalte geht. Ja. Der Rahmen, dieser 24. des 11. Monats, das ist dieser spezielle Tag, an dem Gott mit Sacharja spricht, und zwar viel. Das, viel, er redet viel. Viel. Und zwar können wir das lesen vom Kapitel 1, Vers 7 an. Geht es weiter bis zum Ende des Kapitel 6. Alles das ist das Reden Gottes zu Sacharja in einer einzigen Nacht. Wahrscheinlich schläft man gerade nicht, oder schläfst du, wenn mit dir geredet wird? Nee, in einem Traum. Denn im Traum ist was anderes. Auf diese Dinge komme ich gleich nochmal. Ich selber habe das erlebt, dass Gott nach vergleichsweise langer Schweigezeit zu mir nicht nur eine Nacht lang, sondern eine Woche lang Nacht für Nacht geredet hat. Und zwar rückwirkend über einen Zeitraum von 10 Jahren und vorwärts bis in die heutige Zeit. Ja. Es gibt solche besonderen Zeiten, wo Gott seine gesammelten Werke jemanden offenbart. Es gibt auch die Möglichkeit, dass er an einem Tag wenige Dinge sagt. Wir lesen das zum Beispiel beim Propheten Jeremia oft, ganz kurze Anweisung, geh und sag, und dann geht und sagt. Und wir haben hier ein Beispiel bei dem Propheten Sacharja, dass Gott eine Nacht lang, die ja bei den Juden zu dem Tag dazugerechnet wird, der Tag beginnt mit der Abenddämmerung, also die Nacht geht dem Tag voraus. Hier teilt man den Tag um Mitternacht, das ist ein anderes Verständnis. Es wird Abend und es wird Morgen, erster Tag. Das heißt, der Tag beginnt mit dem vorherigen Dunkelwerden. Und mit dem vorigen Dunkelwerden, wenn du schlecht hören kannst, komm nach vorne, da ist es besser. Das heißt, wenn Gott zu uns redet in einer Nacht, dann betrifft das den kommenden Tag. Dann muss man es nicht vergessen und sagen, ach ja, das war was irgendwo von gestern und der neue Tag beginnt ja jetzt. Sondern wenn Gott nachts redet, dann gehört das, dann ist es sehr früh. Also dann öffnet er uns das Ohr für den Tag. Und ich möchte allen Mut machen, nicht zwanghaft dem Schlaf nachzugieren. Ich weiß, dass das selbstverständlich wichtig ist, ausreichend zu ruhen. Aber wenn Gott uns das Ohr öffnet, können wir damit rechnen, dass das normalerweise so früh ist, dass es schon in der Nacht ist. Das ist die übliche Weise, wie Gott zu uns redet. Es hat sich daraus eine regelrechte mönchische Kultur entwickelt, um das Reden Gottes nicht zu verpassen. Haben im Laufe der Jahrhunderte tausende Gläubige sich die Nächte buchstäblich um die Ohren geschlagen, haben niemals länger als 4 Stunden geschlafen. Also das ist die längste Schlafzeit, waren mal 4 Stunden, sonst höchstens mal 2 Stunden Abschnitte, um dann zusammenzukommen und Gott neu zu preisen. In jedem normalen Kloster gibt es diese Stundengebete heute noch. Und man rechnete mal damit, dass Gott in der Zeit besonders redet. Aber immer, wenn wir versuchen, etwas zu institutionalisieren oder zu kanalisieren, hat es auch die Gefahr, dass es sich entleert. Deswegen empfehle ich gerade nicht, dass man sich 2 stundenweise den Wecker stellt, um das Reden Gottes nicht zu verpassen. Ich kann das so versprechen, dass wenn Gott redet, man das schon mitkriegt. Aber rechnet nicht damit, dass er nur redet, wenn es euch passt. Wenn ihr dann mal gerade meint, lieber Gott, jetzt heute bin ich mal in der Stimmung und munter genug, wenn du mir was zu sagen hast, bitteschön. Mein Ohr ist offen. Sondern Gott redet, wenn er will. Und dann muss unser Haltung sein, Rede, Herr, denkt nicht, hört. Insofern finde ich diese Prophetenschule, die Samuel durchlaufen hat, bei dem Priester Eli, der ja sonst oft nicht auf der Höhe der Sache war, an der Stelle außergewöhnlich und bis zum heutigen Tag nachahmenswert. Als dieser Junge zu ihm kommt und sagt, hier bin ich, du hast mich gerufen, nachdem er 2-mal gerufen wird, sagt er, das ist der Herr, ich war das nicht. Und er sagt ihm, wie er damit umzugehen hat. Nämlich in dieser Wachheit, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass Gott zu dir weiter nicht sagt, was dein Name. Ich sage das mal so als Gehörprobe. Ich habe das sehr eindrücklich von dem Mann Gottes gelernt. Ich war selber noch sehr jung in der Nachfolge. Und es hat mich ungeheuer ermutigt. Das ist ein Mann, in dessen Leben Gott sehr dramatisch eingegriffen hat. Und der dann sein Leben Gott zur Verfügung gestellt hat. Und eines Morgens auf dem Weg zur Arbeit von Gott angesprochen wird, fahr an der nächsten Kreuzung rechts rum. Boah, er war ganz überrascht und hat es gemacht. Und hat gedacht, jetzt kommt eine große Anweisung und dann fahr die nächste Kreuzung dorthin und dorthin. Und nach 5 Minuten merkt er, er ist wieder auf der Straße, auf der er sowieso gewesen war. Und Gottes Reden hört auf und er war ganz irritiert. Und das ist mehrmals ihm so gegangen. Aber immer hat er gemacht, was Gott zu ihm gesagt hat. Immer in der gespannten Erwartung, dass Gott ihm jetzt sagt, was er eigentlich machen soll. Bis er merkt, dass Gott auf diese Weise ihn trainiert, auf seine Stimme zu hören. So hat Gott zu mir hier selten geredet. Er hat auch für jeden eine spezielle Weise. Das haben wir ja gerade in der unterschiedlichen Art kennenlernen können, wie Gott zu den verschiedenen Propheten geredet hat. Und auch heute, in unserem heutigen Abschnitt, ist wieder eine andere Art des Redens Gottes. Wir haben das vorhin gerade in diesem Zeugnis gehört. Horst sagt uns, es ist ihm leicht gefallen, sein Verhältnis zu diesen Geschwistern neu zu justieren, nachdem er erkennt, dass Gott zu ihnen auf dieselbe Weise redet wie zu uns. Es gibt immer so eine Art Wiedererkennungswert. Ich möchte nur, dass wenn wir die Schrift ernst nehmen, wir wissen, dass Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals geredet hat zu den Propheten. Das wird uns nämlich im Hebräerbrief gesagt. Ja? Hebräer 1, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals geredet hat durch die Propheten, hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn. Aber auch der Sohn redet auf vielfältige Weise. Und mir liegt sehr daran, dass wir wissen, dass Gott nicht eine stereotype Methode hat, die er immer wieder anwenden muss. Den einen spricht er an durch ein Lied. Einer unserer Mitarbeiter ist von Gott vor vielen Jahren durch ein Lied nicht nur erweckt worden, sondern gleichzeitig auch gesandt worden. Ein einziges Lied. Bei der Landeskonferenz der AGAS in Greifswald. Ich hatte ihn eingeladen und dort hörte ein Lied von einem Seitenspielchor, bestimmt nicht die modernste Musik, aber das ist ihm ins Herz gefallen und bis auf den heutigen Tag ist das die Motivation, sein Leben Gott zur Verfügung zu halten. Und zwar in einer ganz speziellen Weise, wie Gott damals zu ihm geredet hat. Und ein anderer wird durch einen Bibelvers oder durch eine Predigt oder durch ein Zeugnis von jemandem angesprochen. Oder durch einen Traum. Oder, und dann sind wir bei unserem heutigen Thema, durch ein Gesicht. Und ich finde das eine erstaunliche Sache, wie das angekündigt wird. Am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schebat, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sachaja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idis. Die Art des Redens wird auch hier wieder eingebettet in diese ganze Familiengeschichte. Sachaja war ein außergewöhnlicher Prophet, einer, der prophetische und priesterliche Vorfahren hatte. Wir lesen von ganz einfachen Leuten, von Hirten, von Maulbeerzüchtern, von Menschen, die aus dem Alltag herausgenommen werden. Wir lesen das später wieder bei den Aposteln, Fischer und Zöllner und Parteisoldat, Judas der Zelot, so könnte man das nämlich am besten beschreiben, war politisch engagierter Mensch. Aus allen solchen Schichten beruft sich Gott seine Leute. Ausgesprochen selten sind es Akademiker. Es ist nicht ausgeschlossen. Paulus war mal so eine Ausnahme. Ja, ob man das zu den Akademikern rechnet, die Ärzte, ob die in dieser Weise studiert haben müssen wie heute, das stelle ich sehr in Frage. Die Gelehrsamkeit ist eine Frage oft der Schriftgelehrsamkeit gewesen, weil normalerweise die Juden ja in Arztfragen zu wem gegangen sind? Natürlich, zu den Priestern. Die Besonderheit des normalen Dienstes, also ich sage mal des normalen Berufes, die möchte ich uns mal bewusst machen. Viele Leute denken, sie müssen, um vor Gott irgendwas zu bewirken, ganz eine außergewöhnliche Berufslaufbahn einschlagen. Mindestens Sänger zu sein, um Lobpreisleiter zu werden. Oder Theologie studieren, um das Wort Gottes lehren zu dürfen. Zumindest die Bibel bezeugt das so nicht. Natürlich wird ein unmusikalischer Mensch nicht als Leiter des Lobpreises einzusetzen sein. Natürlich ist die Orientierung an den Gaben Gottes, die er den Menschen mitgegeben hat, auch für den Dienst eine entscheidende Sache. Vielmehr aber es ist die familiäre Qualifikation, die jemand mitkriegt. Und das finde ich eine erstaunliche Sache, dass hier jemand von Gott in den Dienst gerufen wird, dem ganzen Volk Israel zu dienen, dessen Vater und dessen Großvater schon Männer Gottes waren. Nun weiß ich, dass gerade unter uns viele sind, die haben diese Qualifikation nicht. Die kommen aus ungläubigen Familien. Umso stärker muss unsere Motivation sein, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern das Wort Gottes und den Dienst nahebringen. Das ist eine entscheidende, wichtige Aufgabe. Dass unser Leben ein Leben ist, was es unseren Kindern erleichtert, von Gott gebraucht zu werden. Und das ist bei Sachaja der Fall. Nun kann man sich fragen, warum nimmt sich Gott nicht Iddo? Das war ein anerkannter Mann. Wir lesen von ihm in dem Buch Esra, dass er ein Haupt eines Vaterhauses war. Und warum nicht dessen Sohn Berechia, sondern dessen Enkel? Warum? Richtig. Wiederum ist es seine souveräne Entscheidung. Und gibt es keinen Grund für Neid, wenn Gott jemanden ruft, dass man innerlich verbittert und sagt, ja, ich wollte das doch machen. Und ich sage das mal wiederum, auch für die Eltern, es ist wichtig, dass wir auch unseren Kindern den Freiraum geben, dass sie nicht zu solchen Persönlichkeiten heranwachsen, dass sie immer das gerade sich greifen wollen, was eines anderen ist. Das lernt man nämlich normalerweise in der Kindheit. Dieser Respekt vor dem anderen und auch vor dem Anderssein ist, wenn man so will, eigentlich eine der Grundlagen der Erziehung überhaupt. Man nennt das bezogene Individuation in der Fachsprache. Nämlich Individuation, die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, aber in Beziehung zu anderen. Nicht in Konkurrenz, nicht permanent sich am anderen zu messen, sondern in dem klaren Bewusstsein, dass Gott jeden Menschen mit einer speziellen Berufung und einem speziellen Dienst in die Gemeinde setzt. Und das soll und darf sich auch in unseren Familien widerspiegeln. Dass wir uns nicht gegenseitig, wie es im Jakobusbrief heißt, im Kapitel 4, gegenseitig bekriegen, töten und neiden. Und das wird an Gemeinden geschrieben. Also muss es dort ein Problem sein. Und das heißt für uns, dass wir sorgfältig darauf achten, wenn Gott zu jemandem redet, dass wir ihm dann den Raum geben, auch das weiterzugeben. Nicht sagen, boah, wenn er zu mir nicht geredet hat, dann gilt das auch nicht für ihn. Gott hat zu dem geredet und dann sollte er mal hören. Er hat die Souveränität und die Autorität, auch in seiner Gemeinde bis auf den heutigen Tag, Menschen zu senden, die sein Wort in spezieller Weise empfangen. Ich schaute des Nachts. Eben lesen wir, geschah das Wort des Herrn zu. Wie geht denn das? Wie kann das Wort des Herrn denn visuell sein? Vielleicht wird es dadurch leichter. Nachrichten sind ja auch dann Nachrichten, wenn sie im Fernsehen kommen. Das müsste uns das verdeutlichen. Nachrichten sind nicht nur gesprochene Worte, die man im Radio hört, sondern Nachrichten können auch gezeigt werden. Und Jahrtausende vom Fernseher hat Gott diese Methode schon benutzt. Er hat Menschen gezeigt, was sie wissen sollen. Ja, warum redet er zu dem anderen und warum zeigt er dem einen was? Ich denke nicht mal, dass man das so trennen kann, denn gerade bei Sacharja merken wir sogar, dass beides ist. Wir haben ja im ersten Abschnitt wirklich das klassische Wort des Herrn. Und im zweiten Abschnitt, den wir heute lesen, ist es ein Bild. Ich denke, weil es bestimmte Dinge nur per Bild zu transportieren sind. Die Gesamtinformation ist visuell besser zu kriegen, als wenn man das nur hört. Wir lesen von hier, dass er am Ende, nachdem er seinen Kampf ausgestanden hatte mit Gott, dahingehend vor Gott sich beugt, dass er sagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Dort hat er ein Verständnis von Gott gekriegt, das geht über das, was er bis dahin gehört hatte. Und sein Glaube hat sich, und sein Lebenswandel hat sich auf das Gehörte gestützt bis dahin. Geht das Sehen weit über das hinaus und er beugt sich in Staub und Asche. Es ist also die Art, wie Gott reden kann, um das Herz eines Menschen zu erreichen. Oder hier das Herz des ganzen Volkes. Oder auch unser Herz. Für uns ist wichtig, dass wir wissen, dass Gott diese verschiedenen Arten des Redens hat und benutzen kann, wie er das möchte. Und wir lesen es wiederum in den Evangelien bei Jesus. Er redet lehrend und er redet in Gleichnissen. Und er redet zu seinen Jüngern und sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu wissen. Und er redet zu den anderen, dass es Hörende nicht verstehen. Und das bedeutet wiederum, für den einen kann dasselbe Reden Gottes sonnenklar sein. Und für den anderen ist es dieselbe Situation, in der der mit drin ist, verborgen. Beispiel. als Jesus Saulus begegnet, sagt er zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Nachdem dieses gleißende Licht ist, vor dem alle niederfallen. Und die anderen meinten, es habe gedonnert. Ist das nicht krass? Der eine hört ganz klar das Reden Gottes zu sich selbst und die anderen sagen, boah, gedonnert. Wo es einen Blitz gegeben hat, hat es eingeschlagen, wir sind ganz durcheinander, alle wieder aufgestanden. Auch das ist möglich, dass Gott redet und für den einen ist es unklar und für den anderen ist es komplett unverständlich. Sonst würde die Bibel für jeden Menschen das Buch der Offenbarung sein. Das Buch der Offenbarung Gottes. Aber gibt doch mal Menschen eine Bibel, die sagen, nichts verstanden. Hab wieder aufgehört zu lesen, ist sowieso. Verstehe ich gar nicht. Und ein anderer sagt, was, das verstehst du nicht? Es gibt doch nichts Klareres wie dieses Wort. Was Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges offenbart. Aber zu dem einen redet Gott. Und er versteht, sein Herz wird geöffnet, sein Geist wird erneuert und für den anderen ist es blockiert durch die Sünde. Und ich schaute des Nachts. Ja, wie kann man denn was sehen nachts?
Also man kann sich ja auch was vorstellen, so visuell. Und ich stelle mir vor, dass dann auch so Gott durch seinen Geist das einem visuell so Halbzeit macht. Ein bisschen Schauablauf.
Nachts ist kein Tagtraum. Und es ist auch kein Nachttraum, dann hätte er ja geschlafen. Wer sowas erlebt hat, der kann das ein bisschen nachvollziehen. Ich kenne das. Man nimmt die Umgebung komplett wahr, man weiß, wo man ist und hat gleichzeitig die Sinne, wirklich buchstäblich auch die Augen geöffnet für eine andere Welt. Ich kenne das, wenn so ein Nachtgesicht ist, ich weiß genau, ich liege im Bett oder ich sitze im Bett und dann gibt es eine Schau zusätzlich zu dem, was mich umgibt. Und das ist das, was er hier erlebt. Nachdem Gott vorneweg normal zu ihm geredet hat, wie ein Mann zu seinem Freund redet. Vorneweg heißt, Vers 1 bis Vers 6. Und siehe, ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund waren. Dieser erste Satz hat ein Ausrufezeichen. Die Übersetzung, die ich nutze, ist so sorgfältig, dass ich davon ausgehe, dass es auch im Urtext so mit einem Merkzeichen versehen ist. Ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Und das macht mir das deutlich. Nur dieses eine Zeichen macht mir deutlich, was das ist mit einem, was man hält. Mit einem weiß man, das ist was Besonderes. Was hat diese Woche, wo Gott nachts zu mir geredet hat, vor anderen Wochen herausgenommen? Dass ich wusste, Gott redet jetzt zu mir. Das war eine andere Wirklichkeit, als ich sonst nachts erlebe. Ich habe das heute früh erst wieder gehabt. Ich werde wach, kurz vor 5, noch dunkel, und Gott redet. Und ich frage ihn, und er antwortet mir. Vielleicht 10 Minuten lang, dann ist gut. Das sind die Das sind Möglichkeiten und ich bitte euch, dass ihr, wenn oder weil der Geist Gottes in euch wohnt, dass ihr mit dieser Realität rechnet, dass Gott zu euch spricht. Und zwar auf eine einfache Weise und auf eine besondere Weise. Dass ihr wachsam seid. Das Reden Gottes jeweils gemeinsam. Es ist leise. Es ist kein Donnerhall. Es ist kein sich durchsetzen, wenn man gerade mit Musik hören oder mit Fernsehen beschäftigt ist. Jedenfalls normalerweise nicht. Wir brauchen schon eine Hörbereitschaft. Wir kennen das ja im Alltag. Wir sind mit sowas, mit irgendeiner Aufgabe so beschäftigt, ein anderer will mit uns reden, wir kriegen es gar nicht mit. Und wenn, dann sagen, stör mich nicht. Ich habe gerade zu tun. Mit dieser Haltung kann man auch das Reden Gottes wegdrücken. Ganz klar. Stör mich nicht, ich bete gerade. Das ist vielleicht ein bisschen persifliert, aber beten heißt ja erst hören. Nicht unbedingt zu reden. Wir haben hier übrigens ein Beispiel für Beten, und zwar für Beten in Autorität. Ist das jemandem aufgefallen? In unserem Text. In unserem Text haben wir Beten in Autorität. Zweimal gleich. Natürlich. Natürlich. Vers 14. Ich komme gleich nochmal drauf. Aber wir haben hier zwei Beispiele für vollmächtiges Gebet, in dem der Engel zu dem Propheten sagt, rufe aus, so spricht der Herr. Und indem er das macht, betet er. Und bis dahin betet er, indem er hört. Beides ist Beten. Was soll ich denn rufen? Das, was Gott mir vorneweg gesagt hat. Was soll ich denn beten? Das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Das ist ein Grund, warum viele Leute am Beten scheitern, weil sie nicht wissen, was sie eigentlich sagen sollen. Dann lass dir erst was sagen, wie du redest. Dann bete Psalmen. Das ist ja Gesagtes. Gott redet zu mir und das spreche ich aus. Das Wort Gottes laut zu lesen ist Beten, denn ich spreche seine Worte. Wenn einer sagt, ich kann nicht beten, dann lies das Wort Gottes. Es ist Gebet. Du sprichst die Worte Gottes aus. Und damit kriegst du Kraft und übst Autorität aus. Und wenn wir beten sollen, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, dann sprechen wir genau das aus. Gott, was du willst, das soll hier was hören. Manchmal wissen wir, was Gott will, dann sagen wir das in eine Situation hinein und manchmal wissen wir das nicht und dann beten wir das so allgemein. Aber das ist damit gemeint. Nicht, dass wir dieses Gebet nachplappern, sondern dein Wille geschehe wie im Himmel, und da geschieht der Wille Gottes perfekt. So auch auf der Erde. Dafür stehen wir, ihr Lieben. Das ist unser Dienst. Wir stehen dafür ein, dass auf der Erde der Wille Gottes geschieht. Für den Himmel, das ist seins. Aber dass er hier geschieht, das muss ausgesprochen werden. Das muss hineingeredet werden in die Welt. Gott will, dass keiner verloren geht, sondern alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Umkehren und Buße tun. Das ist unser Dienst. Das muss hineingeredet werden. Deswegen ist das so kostbar, was wir gehört haben als Zeugnis von unserem Bruder. Hineinsprechen in diese Welt. Das ist Autorität. Nicht irgendwas, wird viel geredet. Tor. Na, da schreien alle. Manche. Aber das Wort Gottes hineinreden, das ist mit einmal so eine große Klemme. Das ist so schwierig. Gut, wenn ich es nicht in meinem Gedächtnis habe, dann nehme ich die Bibel mit und spreche, lese, gehe durch den Ort, bete. Ich spreche das Wort in diese Region hinein zum Beispiel. Das ist das, wozu nämlich der Prophet hier aufgerufen wird. Aber zunächst wird er gelehrt. Wir denken vielleicht, wenn Gott zu jemand redet oder wenn er was zeigt, dann müssen wir das alles verstehen. Nicht natürlicherweise, nicht automatisch, sondern wenn Gott zu uns redet, nimmt er uns in Gespräche hinein. Ist eigentlich normal, aber es gibt so viel Irriges in Gemeinden, dass man denkt, so, klare Ansage und dann Befehl und dann funktionieren. Viel häufiger, wirklich häufig, lesen wir von den Propheten, dass Gott zu ihnen redet oder ihnen was zeigt. Und sie verstehen es nicht. Ist das schlimm? Das ist nicht schlimm.
Manchmal ist es für eine kommende Zeit.
Richtig. Und manchmal muss der Prophet sich so klären lassen und ich denke, und manchmal hat er es hinterher noch nicht verstanden. Es gibt solche Beispiele. Oder auch bei Jesus immer wieder, wir haben das ja als wie auf verschiedenen Zeitebenen. Gott redet durch das Gesetz, durch Mose, Gott redet durch die Propheten und Gott redet durch den Messias. Dreimal kriegen es die Menschen. Und wenn man so will, eigentlich immer durch dieselbe Methodik. Immer auch mit Erklärung und immer auch versteht man es nicht. Trotzdem nicht. Auch bei Jesus haben es die Jünger noch nicht verstanden. Erst heute. Wodurch? Durch den Heiligen Geist, der gesandt ist, um uns alles zu lehren. Erst der macht das Wort uns lebendig. Und ohne den Geist Gottes ist es unmöglich, sein Wort zu verstehen. Deswegen ist das ein Dreh- und Angelpunkt. Deswegen ist das nicht nur wert zu lehren, sondern auch wichtig zu praktizieren. Und deswegen ist die Frage berechtigt, hast du den Geist Gottes? Hast du es gemerkt? Du wirst es merken. Daran, dass das Wort lebendig wird, in deinem eigenen Herzen. Dadurch, dass dein Inneres mit Gott in Übereinstimmung kommt, statt ihm immer dagegen oder entgegenzustehen. Oder daran rum zu zweifeln und zu kritisieren. Und natürlich können wir das fördern oder hemmen. Natürlich können wir uns entscheiden zu sagen, ich will, dass das Wort Gottes in mir sein Werk tut. Oder ich kann sagen, ja, das kann man bestimmt nicht so sehen. Das ist wahrscheinlich bloß für diese Zeit geschrieben. Das ist dieses und das jenes. Und man kann das so hin und her schieben, dass es entweder mich trifft oder dass es an mir vorbeiläuft. Und das ist das, was es heißt, den Geist Gottes zu dämpfen oder auszulöschen. Oder voll des Geistes zu sein. Dieses Wort, was wir vorhin gehört haben, das Zeugnis unserer Schwester, geht ja weiter. Bei der Berufung des Ezekiel ist der übernächste Vers. Und der Geist hob mich empor und ich hörte hinter mir den Schall eines starken Getöses. Gepriesen sei die Herrlichkeit des Herrn von ihrer Stätte her. Und der Geist hob mich empor und nahm mich hinweg und ich fuhr dahin erbittert in der Glut meines Geistes und die Hand des Herrn war stark auf mir. Da ist die Kraft Gottes und der Geist Gottes auf und in diesem Propheten so gewaltig, dass er hinweggehoben wird. Erbittert in der Kraft seines Geistes, seines eigenen Geistes. Ich kenne auch solche Situationen, wo der Geist Gottes den eigenen Geist, wenn man so will, entzündet. Wo man brennend ist im Geist. Auch das ist eine Sache, die uns gesagt wird. Dass wir brennend im Geist sein sollen. Was ist das? Das verzehrt alles, was nicht von Gott oder gegen Gott ist. Das lässt uns nicht unverändert. Das macht andere Menschen aus uns. Und trotzdem oder gerade deswegen, wenn der Geist Gottes in uns, sind wir formbare Leute. Das ist das, was hier mit Zacharja sich begibt. Er scheut sich nicht zu fragen, was er nicht versteht. Wenn wir lesen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, dann meint das nicht Ungebundenheit. Das wird auch häufig verwechselt. Freiheit zum Beispiel, mich zu vergewissern. Das ist Freiheit, auch nachzufragen. Manche Leute sind so gehemmt und so frühzeitig traumatisiert, dass sie sich gar nicht trauen zu fragen, aus Angst dumm dazustehen oder für dumm gehalten zu werden. Und ich meine, das ist ein ernstes Handicap, auch Gott gegenüber. Es gibt Leute, die würden sich nicht trauen, Gott zu fragen, auch wenn sie was nicht verstanden haben. Und deswegen ist es eine Ermutigung, dass wir von Zacharja lesen, mein Herr, was bedeutet das? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, ich selbst will dir zeigen, wer diese sind. Und hier haben wir es wieder. Nicht ich will es dir erklären, sondern ich will es dir zeigen. Das ist wieder so eine schöne Sache. Nicht alles wird mit Sprache geregelt, sondern manches im Anschauen. Ich sage das auch mal praktisch unter uns. Wir können nicht, auch unseren jungen Leuten, alles vermitteln und sagen, das musst du so und so machen. Manches muss man ihnen einfach zeigen. Manches müssen sie sich angucken dürfen, um selber zu verstehen. An manchen beteiligt Gott uns, ohne dass er mit uns redet, sondern wir gucken nur zu. Wir lesen das in den Psalmen oft. Wir lesen das zum Beispiel in dem Psalm 73, in diesem berühmten Gebet, wo es heißt, wenig fehlt, denn ich wäre abgeglitten, weil ich das Wohl aus jenen der Gottlosen gewahrte. Bis ich ihr Ende anschaute. Da lässt Gott sie diesen Mann beobachten, was aus jemand wird, der dem es das ganze Leben lang gut geht und der dabei gottlos ist und keinerlei Gericht kriegt. Aber am Ende, bis ich ihr Ende anschaute, da versteht das mit einmal. Gott gibt uns oft die Gelegenheit, Dinge, die wir so nicht verstehen, anzugucken. Deswegen, ich bitte euch sehr, geht aufmerksam durchs Leben. Ich sage das gerade den jungen Leuten. Nicht die Klappen runter und irgendwie so durch den Tag rammeln, sondern achtet auf alles, was euch umgibt. Vielleicht hat Gott eine Lehre. Eines der ersten Lehren für mich an diesem Morgen, heute früh, nachdem Gott zu mir geredet hatte, waren die Vögelchen, die ihn gepriesen haben. Und die Erinnerung an meine Frau, die wie ein Vögelchen jeden Morgen singt. Nach einer langen Zeit. Freue ich mich. Das sind so Dinge, wo ich merke, da ist was, wie es eigentlich sein sollte. Wer singt noch morgens, wenn er wach wird? Dem muss mir jetzt jemand alles erklären. Aber es ist angemessen, wir können das lernen draußen bei den Tieren. Lobpreis, Lebensfreude. So in den Tag starten statt mit gehen wir aus dem Weg, kommen wir nicht zu nah, lassen wir in Frieden. Das sind ja viele Menschen, gehen so in den Tag. Kann man machen, aber muss man nicht. Man darf auch anders. Probiert es mal. Macht was mit einem. Hat ein bisschen mehr Freude am Leben. Das ist, was Gott für uns bereithält. Es gibt Leute, die denken, das dürfen sie nicht. Gehört zu ihrer Ausstrahlung, dass sie erstmal richtig knorrig sind früh. Ich will dir zeigen, sagt der Engel. Und der Mann, der zwischen den Wirten hielt, antwortet und sprach. Das ist wieder so eine Besonderheit. Wenn Gott mit uns redet, beteiligt er andere. Hier sind es zwei Engel. Der eine, der dem Sachaja wie so ein Begleiter gegeben ist, und der andere, der direkt im Dienst Gottes steht, aber sich die Mühe macht, einen einzelnen Menschen zu lehren. Wenn es heißt, dass wir den Engeln zum Schauspiel geworden sind, das ist ja die Gemeinde, ist ein Schauspiel für den Himmel, dann heißt es, dass aus der unsichtbaren Welt, aus der normalerweise unsichtbaren Welt, in die wir ab und zu mal einen Blick werfen dürfen, ein großes Interesse ist, was bei uns passiert. Auch ein großes Interesse daran, was wir lernen, ihr Lieben. Hier lernt der Prophet gerade was. Und es interessiert die Engel. Ist uns das klar? Dass sich der Himmel für uns interessiert, ob wir was lernen? Muss uns das nicht ein Ansporn sein, dass die unsichtbare Welt Anteil nimmt an uns, tatsächlich auch was lernen zu wollen? Es entsetzt mich, wie viele, viele Leute durch das Leben, durch dieses kurze Leben rennen und sie wollen nichts lernen. Sie haben sich schon in der Schule verweigert und es hat sich dann so fortgesetzt. Und man merkt, wenn man ihnen begegnet oder mit ihnen redet, es interessiert sie eigentlich gar nichts, außer was sie als nächstes vielleicht zu fressen kriegen. Ansonsten ist nichts, was sie wirklich interessiert. Ich finde das ein furchtbarer Jammer, weil der Mensch geschaffen ist ins Ebenbild Gottes. Und wir haben einen schöpferischen Gott, der hochinteressiert ist an den komplexesten Dingen. Und normalerweise ist das in jeden Menschen hineingelegt. Jedes kleine Kind ist hochinteressiert an komplexen Sachen. Angefangen, wie eine Schublade auf und zu geht oder wie das klingt, wenn man einen Löffel runterschmeißt, bis hin, welche Töne man aus welchen Geräten rausquetschen kann, und selbst wenn sie vier Beine haben. Und wir sind oft schnell dabei, ihnen diese Wissbegier und dieses Lernenwollen auszutreiben und sie zu funktionalisieren, dass sie wenig Stress machen. Und Gott sei Dank ist Gott nicht so. Es wäre furchtbar, wenn Gott auch so wäre, dass er immer nur an uns rumnervt, wenn wir mal was noch nicht verstehen und das wissen wollen. Und Gott sei Dank sind auch die Engel nicht so. Denn die beteiligen sich daran und es interessiert sie, dass und wenn Menschen was lernen. Immer schon, mal nebenbei gesagt, auch die abgefallenen Engel, auch die interessieren sich für den Menschen. Und auch die möchten denen gerne was beibringen. Die bieten das sogar an. Der Satan kommt, der wird nicht gerufen von Adam oder von Eva, sondern er kommt und bietet ihnen was zum Lernen an. Fatalerweise gerade, wo sie schon wussten, was eigentlich richtig ist. Und dann sagt er, könnte es nicht auch anders sein? Das bedeutet, ich ziehe das mal jetzt kurz, aus Zweifel lernt man nichts. Wenn ich was weiß, dann muss ich das nicht nochmal hinterfragen und auch nicht hinterfragen lassen. Wenn Gott mir was gesagt hat oder wenn ich was gelernt habe, dann ist das so. Und dann muss nicht ein anderer kommen und ich muss ihm noch das Ohr leihen und sagen, ist das auch wirklich so? Musst du mit deinem Mann oder mit deiner Frau unbedingt zusammenbleiben oder kann es auch jemand anders sein? Das ist das, was heutzutage eigentlich zusätzlich angeboten wird. Normalerweise weiß man eine Sache schon genau. Aber dann wird es in Frage gestellt. Und dann lassen es Menschen freistellen. Und solche Dinge werden uns oft begegnen. Hier wird der Prophet gelehrt mittels Engel. Ich weiß, dass das in vielen christlichen Kreisen sehr suspekt ist. Warum? Ja, richtig. Richtig, ich denke, im Kolosserbrief steht das. Eben, weil man sagt, man hat ja das Wort Gottes und man hat gute Lehrer, da braucht man nicht auch noch die Engel dazwischen. Aber es ist ein Fakt, den wir vom Anfang bis zum Ende der Bibel lesen, wirklich bis zum Ende, nämlich eben auch nach dem Kommen Jesu, dass Engel reden. Dass Engel gesandt werden. Dass Engel Menschen lehren. Es ist eine der Möglichkeiten Gottes und wir tun gut daran, die nicht von vornherein auszuschließen, sondern mit Engeln will ich nichts zu tun haben. Wer weiß, ob die hier nicht von der anderen Seite sind. So, weise Engel. Wir haben das Wort, richtig. Aber Gott redet eben auch auf diese Weise. Und es kann ganz nüchtern auch zum prophetischen Dienst gehören, dass wir in besonderer Weise dadurch gelehrt werden. Das sind die, welche der Herr ausgesandt hat, auf Erden umherzuziehen. Das sind die, welche der Herr gesandt hat, um auf der Erde umherzuziehen. Was sind denn das für welche? Kennen wir die Geschichte nicht schon mal? Ja, das erinnert glatt an hier. Ich lese das mal. Hier bei 1 ab Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte. Und der Herr sprach zum Satan, woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern auf ihr. Und der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht hier? Und so weiter. Und dann geht es weiter im Kapitel 2. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Eines Tages, da haben wir das wieder. Es gibt besondere Tage. Es gibt Tage, die sind anders als andere. Wer ein Mensch des Geistes ist, weiß das auch. Wenn wir gelernt haben, in der Nachfolge Gottes zu sein, dann haben wir ein Gespür für solche besonderen Tage. Es gibt Tage, da weiß man, da entscheidet sich was. Da passiert was in der unsichtbaren Welt. Und es gibt Menschen, denen ist das komplett verborgen. Es gibt auch unglaublich, sagen wir mal, es gibt auch Heiden, die so ein Gespür dafür haben. Die Tage der Geburt des Messias wird von keinem Juden wahrgenommen, aber von drei Magiern aus dem Morgenland. Die haben die Ankunft seiner Geburt beobachtet und berechnet. Die haben ein Gespür für das Außergewöhnliche. Das muss man nüchtern wissen. Es gibt Leute auch ohne christliche Kultur oder gläubigen Hintergrund. Die haben Gespür für solche Dinge. Das kann so oder es kann so benutzt werden. Es kann auf eine satanische Weise geprägt sein oder es kann von Gott her vorbereitet sein. Von vornherein kann man das nicht so oder so einordnen. Also, wieder eines Tages kommen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und auch der Satan kam in ihrer Mitte, um sich vor dem Herrn einzufinden. Und der Herr sprach zum Satan, von woher kommst du? Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandern. Ist das dasselbe wie bei Sacharja oder welcher Unterschied ist zu finden? Ja, ja, das ist der Unterschied. Der Satan, äußerlich gesehen ist dasselbe, beide ziehen sie über die Erde. Aber der eine stolpert und der andere ist gesandt. Der eine macht es auf eigene Rechnung und der andere auf höheren Befehl. Ihr Lieben, diesen Unterschied gibt es selbst beim Missionieren. Es gibt Leute, die stolpern und es gibt Leute, die sind gesandt. Achten wir sehr darauf, dass wenn wir unterwegs sind, wir Gesandte Gottes sind. Nicht welche, die aus eigener Rechnung sagen, los, jetzt ziehe ich mal aus. Jetzt gehe ich mal dorthin und jetzt werde ich mal die armen Heiden in Nigeria bekehren. Oder jetzt gehe ich mal nach Jerusalem, um die Juden zu sagen, dass Jesus der Messias ist. Kann man machen, wenn man gesandt ist. Ansonsten ähnelt man dem, der die Erde durchstreift. Und sie antwortete dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt und sprachen. Und hier ist was Interessantes, ihr Lieben. Wir lesen ja oft vom Engel des Herrn, der begegnet Abraham. Und gerade im Alten Testament ist eine Fülle von den Beschreibungen vom Engel des Herrn. Das ist was Besonderes. Das ist jemand Extras. Aber das ist der Herr nicht selber. Und zwar kann man das daran ablesen, Vers 12. Aber der Engel des Herrn antwortete und sprach, Herr der Herrscher, der Engel des Herrn ruft Gott an. Es ist nicht Gott, der redet nicht mit sich selber. Es ist der Souverän Gottes. Es ist der, den Gott eingesetzt hat, dem man begegnen kann, ohne zu sterben. Es ist, ich sag mal, wie ein Botschafter eines Landes. Der verkörpert das Land, was er vertritt. Und doch ist es nicht das Land. Und diese Engel, die auf den Pferden sind, antworten dem Engel, wir sind auf der Erde umhergezogen und siehe, die ganze Erde sitzt still und verhält sich ruhig. Ist doch schön, oder? Die NATO, nicht nur die NATO, die UNO wäre begeistert sogar. Die NATO auch, aber die UNO wäre begeistert. Die ganze Erde still und verhält sich ruhig. Nirgends ist irgendwelcher Stress. Herrlich, oder? Das gibt solche Zeiten. Die Menschen ersehnen sich solche Zeiten. Und was sagt Gott dazu? Wehe über die sicheren Völker. Wehe über die sicheren Völker. Und da wird deutlich, ich hoffe, dass uns heute bei dieser Predigt deutlich wird, warum diese ganzen Bestrebungen nicht funktionieren können. Warum alles Eifern um den Frieden der Welt nicht gehen kann. Warum nämlich?
Weil es noch den Teufel gibt. Weil es noch die falschen, wie sagt man, Neid gibt es noch, Nachwege gibt es noch, die falschen Eigenschaften eines Menschen. Es gibt welche, die wollen fliegen, eifern danach, und da kommt ein anderer Tritt ins Gesicht und.
Nee. Nee. Ja.
Ich denke, was ich muss mit dem Kampf zusammenhängen. 15, sie nämlich, als ich nur wenig zonte, da haben sie zu einem Gräuel.
Wie ist denn das zu verstehen? Wie ist dieser Abschnitt zu verstehen? Was lesen wir hier? Wem ist das offenbar? Ich beantworte erstmal meine Folgefrage. Und zwar, ich beantworte es immer sehr platt, sehr einfach. Der Weltfrieden kann deswegen nicht funktionieren, weil man das Volk Israel hasst. Weil man Israel hasst. Deswegen funktioniert der Weltfrieden nicht. Ganz einfach. Und solange das so ist, kann man Frieden und Sicherheit herbeibeschwören, wie man will. Es wird nicht gehen, weil Gottes Zorn dann auf den Völkern liegt. Und warum hasst man das Volk Gottes? Weil man Gott hasst. Das ist der eigentliche Grund. Das steht ja wiederum stellvertretend für ihn. Weil man Gott hasst und ohne ihn leben will, versucht man Frieden hinzukriegen, der ohne ihn nicht zu haben ist.
Weil es auch noch andere Götter gibt.
Natürlich. Natürlich. Also, der Gott des Friedens, das ist ja unser Gott, der seinen Frieden ausgießt in unsere Herzen, hat tatsächlich Frieden bestimmt in Fernen und in Nahen. Es ist in ihm Friede wirklich für die ganze Welt. Aber nur in Jesus und nicht gegen ihn. Das ist ein nüchterner Fakt. Und da, wo Menschen Jesus aufnehmen, wird Friede. In ihnen, zwischen ihnen und Gott, zwischen ihnen und Menschen. Aber solange und sobald wir Gott ablehnen und irgendeiner anderen Sache nachgehen, dann ist das Erste, dass wir nicht Frieden halten können mit anderen Gläubigen, das Nächste nicht mit seinem Volk und als Drittes natürlich auch nicht miteinander. Und deswegen ist das bei aller Anerkennung für diese Anstrengung um den Weltfrieden buchstäblich das Pferd falsch herum aufgezäunt und vergebliche Mühe. Man wünscht es ihnen und muss sagen, ihr Lieben, so funktioniert es nie. Und wenn ihr es noch tausendmal probiert. Hinwenden zu Jesus, zu dem Fürsten des Friedens, zu dem Herrn, zu dem Lamm Gottes, aber eben auch zu dem Löwen von Juda, zu dem, der gesagt hat, dass wer sein Volk antastet, sein Auge antastet. So einfach ist es. So einfach wäre Frieden auf der Welt zu halten. Und ihr Lieben, das ist der Grund, warum es im Moment Deutschland so gut geht. Wirklich. Und das ist der Grund, warum es Polen noch besser geht. Warum? Weil Deutschland Frieden gemacht hat mit dem Volk Gottes. Und weil Polen nach selbst 50 Jahren nach dem Krieg endlich zu seiner Schuld gestanden hat. Und endlich umgekehrt ist vor Gott. Und das sind Länder, denen es wohl geht, mitten in der wirtschaftlichen Katastrophe und dem Niedergang. Und so kannst du das auf der ganzen Welt beobachten.
Ich dachte, weil sie eine christliche Nation
sind. Christlich ist eine Nation immer so lange, wie sie auf Gott hört. Und insofern kann man schwerlich sagen, dass es eine christliche Nation ist.
Ja, weil ich bin darauf gekommen, weil zum Beispiel jetzt einmal hier Afrika da, der islamische Teil, und jetzt die Abkommen sogar noch so kaputt ist. Und deswegen dachte ich, dass wir so ein Schwein haben, weil wir eben mit einem Christen sind.
Nein, guck doch mal Serbien an, wie christlich haben sie sich gehalten. Ja? Und schlachten rundherum alles ab.
Ja, jetzt hast du es ja anders.
Eben, es hängt mit unserer Stellung zu Gott und zu seinem Volk an. Also da zusammen. So einfach ist das. Und die unsichtbare Welt scheucht Gott auf. Ich sage das mal so ein bisschen respektlos. Scheucht Gott auf, wenn er Länder zu lange in Frieden lässt, obwohl sie das Unheil seines Volkes im Blick haben. Warum lässt Gott Länder in Frieden? Obwohl sie Böses getan haben. Warum lässt Gott trotzdem Länder in Frieden? Nee, nicht um sein Volk. Nee. Weil er langsam zum Zorn und großer Güte ist. Und nicht will, dass der Gottlose umkommt. Gott hat keinen Gefallen am Gericht. Gott hat keinen Spaß dran, alles zu erschüttern und Menschen umzubringen oder unter das Gericht zu bringen. Das denken manche Leute, das werfen sie Gott vor, wie kann er das zulassen? Ja, andersrum, wie kann er es eigentlich so lange zurückhalten? So ist die Frage richtig gestellt. Nicht, wie kann Gott das oder jenes zulassen, sondern wieso kann Gott so lange aufhalten, das Unheil, was eigentlich Menschen schon lange auf sich gezogen haben? Um ihres Mordens und Hurens und Zauberns willen. Und das, ihr Lieben, das kriegt dieser Prophet hier gezeigt. Dieses Zusammenhängen von Weltgeschichte und Geschichte des Volkes. Und wann? Wann kriegt er das gezeigt? Das ist ein entscheidender Punkt. Nachdem das Volk angefangen hatte, den Tempel wieder aufzubauen. Erst dann handelt Gott wieder mit der Welt in Gerechtigkeit. Und da haben wir noch ein Beispiel für Vollmächtiges, nicht nur beten, sondern handeln. Wenn wir tun, was Gott will, wenn wir seine Heiligkeit als erstes haben, handelt er auch im Gericht an der ganzen Welt. Nicht unser Beten müssen wir viel machen, sondern unser Handeln gerecht und gerade. Das wird auch oft verwechselt, dass man sagt, wir müssen mehr beten. Nein, wir müssen mehr leben in der Gerechtigkeit. Ja, mehr Gerechtes tun. Mehr tun, was Gott will. Dann handelt er, weil er das rechnet wie Gebet. Oder wie dauerndes Fasten. Manche Leute hungern sich fast zu Tode und denken, Gott muss doch endlich antworten und endlich mich ernst nehmen. Und er macht das nicht. Und sie brauchten nur ein paar einfache Hinwendungen zu anderen Leuten zu haben. Und schon würde er antworten, ja?
Gott schaut nämlich doch ans Herz, oder?
Ja.
Also ich habe gelesen, dass irgendwo in der Bibel, dass man fastet, weil man Gott lobt. Also ich weiß nicht mehr genau, wie das stand, aber dass man nicht von Gott also die Aufmerksamkeit bekommt, sondern Gott dafür dankt.
Ja, das haben wir sowohl im Matthäus-Evangelium als auch bei Jesaja.
Ja, genau, ich glaube, das stimmt. Mhm.
Aber das, also der erste Schritt, dass Gott dieses in Gang setzt, wird ausgelöst durch das Handeln seines Volkes nach seinem Willen. Das hat man nämlich in den vorigen Abschnitten. Gott sendet seine Propheten, um sein Volk den Widerstand überwinden zu lassen. Sie hatten ja mit Eifer versucht, den Tempel zu bauen. Wie lange? bis sie Widerstand gekriegt haben. Nein, bis sie Widerstand gekriegt haben. Bis die Leute, die dort gewohnt haben, ihnen entgegengestellt haben. Und das ist ein großes Problem, dass sich Gläubige abschrecken lassen, den Willen Gottes zu tun, sobald sie Widerstand kriegen. Die denken dann, ach, haben wir vielleicht doch nicht richtig gehört, oder wenn Gott das wollte, dann würde er uns noch die Schwierigkeiten aus dem Weg räumen. Nein, im Gegenteil, wenn Gott was will, dann müssen wir mit Schwierigkeiten rechnen. Die müssen wir überwinden. Und dazu hat er extra die Propheten gesandt, dass sie aus dieser Lethargie sich aufraffen und ihre Ersatzhandlung, nämlich es sich selber gut gehen zu lassen, aufgeben, damit wieder die Sache Gottes beginnt. Und dann, als sie begonnen hat, redet er weiter. Und das ist eine Gesetzmäßigkeit, ihr Lieben. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Wir müssen das für uns klar haben. Erst wenn wir tun, was Gott von uns will, dann redet er weiter. Wir können nicht sagen, so, wir machen heute mal eine Trockenübung oder einen Kurs im Reden Gottes und wir bleiben so lange sitzen, bis er alles uns offenbart hat, was wir jemals machen sollen. Das geht nicht. Ich laber doch mein Kind auch nicht zu und sage, also, heute kriegst du mal alle Lehre für dein ganzes Leben. Nimm dir Notizzettel und schreib auf und jetzt geht es aber los. Sondern ich sage ihm was und wenn es das getan hat, kriegt sie nächste Information. Und so geht Gott auch mit seinem Volk um, ihr Lieben. Wenn wir uns hineinbegeben haben in seinen Willen, dann kommt die nächste Stufe der Offenbarung. Und das ist hier so, nachdem sie angefangen haben, und das lesen wir in demselben Kapitel, nämlich im Vers 6 am Ende, und sie kehrten um und sagten, wie der Herr der Herrscher vorhatte, nach unseren Wegen und nach unseren Taten an uns zu handeln. So hat er mit uns gehandelt. Und sie haben angefangen, den Tempel weiterzubauen. Und Gott hat dann zu dem anderen Propheten gesagt, richtet doch euer Herz auf den Tag von heute an. Alles wird sich ändern. Und dann sagt Gott, rufe aus. Und er beteiligt sein Volk wiederum an seinem Handeln. Rufe aus. So spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere mit großem Eifer für Jerusalem und für Zion und mit großem Zorn zornig über die sicheren Nationen. Sie nämlich, als ich nur wenig zürnte, haben sie zum Unheil geholfen. Wem hat er denn nur wenig gezürnt? Natürlich seinem eigenen Volk. Er war zornig. Für Israel war es der ultimative Zorn. Das ist so, wenn, das erleben wir als Kinder auch. Wenn unsere Eltern auf uns zornig waren, das ist der ultimative Zorn, dann denkt man, man muss sterben. Und doch ist das nur wenig im Vergleich zu wirklichen Zorn gegenüber Fremden. Wenn ich mich über mein Kind ärgere, weil es vielleicht einen anderen paar auf die Nase gegeben habe und ich schimpfe mit ihm, dann ist es für mein Kind ultimativ schlimm. Aber wenn es welche auf die Nase kriegt, dann bin ich noch ganz anders zornig. Nicht auf mein Kind, sondern auf den, der das gemacht hat. Und das ist der Zorn Gottes über die Völker, die, wenn er zulässt, sein eigenes Volk zu strafen, weil sie nicht hören und weil sie nicht hören und weil sie nicht hören. Und er lässt es zu, dass sie unter die Hand anderer geraten. Und die machen das nicht respektvoll, sondern unmäßig. Dann richtet sich der Zorn Gottes gegen sie. Und das haben wir ebenfalls als Deutsche erlebt. Und zwar mit allem Recht. Die Teilung und die Beraubung war gerecht. Es war gerecht. Und dass wir darunter stehen und wir persönlich teilweise gelitten haben, wollen wir mal Gott danken, dass wir damit einen Teil dieser Schuld mit abtragen können. Es war gerecht. Wie viel Unrecht ist getan worden? Wie viel Leben und wie viele Güter sind geraubt worden? Und dann soll es uns hinterher gut gehen? Das kann nicht sein, wenn Gott ein gerechter Gott ist. Aber dann, wenn Gott aus der unsichtbaren Welt praktisch erinnert ist und sagt, wie lange lässt du denn diese sicheren Nationen sicher, wo sie doch so viel Ungerechtes getan hat, dann beteiligt er seine Propheten und sagt, rufe aus. Und das ist das, was ich oft schon gesagt habe, das ist vollmächtiges Gebet. Sprich. Das habe ich selber gelernt im Laufe der letzten Jahre. Gott sagt zu dem Propheten, sprich, und erst dann geschieht es. Warum?
Warum
sagt Gott zu dem Propheten, nein, warum sagt Gott zu dem Propheten, dass er bestimmte Dinge aussprechen soll? Weil Gott den Propheten als seinen Mund gebraucht. Und das heißt, er beteiligt uns an seinen Werken. Wir sind Teil dieses einen Leibes. Wir sind Glieder an einem Leib, von dem Christus das Haupt ist. Und wir sind damit Teilhaber Gottes. Wir sind, wie soll ich sagen, Gottes Autoritäten dieser Welt. Nicht weniger. Und wenn wir so ein Wort Gottes aussprechen, dann wird es in Gang gesetzt und dann geschieht es. Immer wieder erleben wir, dass der Lauf dieser Weltgeschichte durch solche Worte ausgesprochen auf Gottes Befehl verändert wird. Auch das, was wir jetzt in der arabischen Welt erleben. Das haben Menschen gebetet, ausgesprochen, geglaubt und bezeugt. Und es geschieht. Und es gibt einen zweiten Befehl, rufe weiter aus, sagt er. So spricht der Herr Scharen. Meine Städte sollen noch überfließen von Gutem und der Herr wird Zion noch trösten und Jerusalem noch erwählen. Was ist denn das für eine zweite Botschaft? Ja, natürlich eine Prophetie. Nee, aber was inhaltlich? Das erste ist ein Wort des Gerichts über die Völker. Das wird in Gang gesetzt durch das Sprechen, und zwar Rufen. Es gibt prophetisches Reden, das kann man nicht so machen, so wie wir uns unterhalten, würde ich jetzt sagen. Sondern Rufe. Wer war Johannes? Stimme eines Rufenden in der Wüste. Laut. Ah, manchmal hört man das so säuslich. Manchmal ist das so leise. Ach, Herr, erbarme dich doch über dieses oder jenes. Ja, wird er sich schon erbarmen. Aber es ändert nichts, ihr Lieben. Mein Kind, würdest du doch mal dein Verhalten ändern? Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Hör auf damit. Da muss ich auch so klar sagen. Und so gehört das Wort Gottes in diese Welt hineingeredet. Klar und deutlich. Gerufen. Rufet in die Welt hinaus. Jesus lebt und Jesus sieht. Alles ihm zu Füßen liegt. Laut. Nicht so eine leise Treterei. Das hat alles seinen Raum und seine Zeit und seinen Platz. Aber die Botschaft muss gerufen werden. Das ist auch die Botschaft des Gerichts. Und ein zweites Mal sprach der Herr zu mir, rufe weiter aus. So spricht der Herr der Herrscher an, meine Städte sollen noch überfließen. Ja, fließen die nicht von alleine über? Nein, fließen sie nicht. Wenn Gott will, dass etwas in Gang gesetzt wird, muss das in Existenz gesprochen werden. Rufe weiter aus. Erst dann geschieht es. Wenn du was verändern willst, und ich sage es wieder, ich breche das runter auf unser kleines Hier und Jetzt. Wenn du was verändern willst in deiner Familie, sag es laut. Du kannst es dir tausendmal wünschen und zehntausendmal vor dich hin säuseln. Wenn du ernst genommen werden willst, schrei es. So geht es ja lang. Ernsthaft. Reden in Autorität. Das ist prophetisches Reden. Und zwar beides. Beides. Es gibt Leute, die machen nur das Negative sagen. Jetzt ist Schluss und ich werde jetzt ja selber die Sachen an die Hand nehmen. Aber das andere gehört genauso. Rufe weiter aus. Ich werde mich noch meiner Städte erbarmen und es wird noch überfließen von Gutem. Aber jetzt geht es nicht nur so lang, sondern auch noch Gutes kommt obendrauf. Das ist genauso wichtig, wenn wir denn gelernt haben, was es heißt, in Autorität zu sprechen. Beides. Eingrenzung, Zuwendung. Gott macht das so. Und Gott lehrt uns das damit. Amen. Amen.